Leute, willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie an mehr als 16.000 Märkten weltweit mit einer leistungsstarken Handelsplattform. Seit 45 Jahren ist IG Ihr starker Partner im Online-Trading. Laden Sie sich jetzt die IG Trading App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis: 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Episode 52, lieber Defner, und nach zwei Spezialfolgen unserer 50. Jubiläumsfolge und unserem Interview mit Herrn Dies, da waren wir ja wirklich relativ zahm ineinander, sollen wir uns heute wieder mal die Köpfe einschlagen.
Allerdings, ich strecke gleich mal die Waffen. Ich bin verschnupft, ich bin erkältet. Ja, ich habe mich am Wochenende erkältet. Es war sonnig, aber es war auch windig und dann macht der Defner, setzt sich zu, leicht bekleidet in die Sonne. Und schon ist er erkältet, aber
muss ich deswegen, heute mit Handschuhen anfassen, dass kein Kopf einfach gut.
Nein, genau.
Auch lieber Dietmar.
Männer muss man immer vorsichtig umgehen, ja.
Ich
wusste gar nicht, ob ich diesen Podcast noch erleben werde.
Ich wollte gar nicht sagen, dass es Themen für den Diskurs genug gäbe, aber nun wollen wir dich lieber schonen und wollen vielleicht nochmal zurückblicken auf die letzte Folge.
Aber vielleicht lässt,
Also
es war eine besondere Folge, muss man sagen.
Zum ersten Mal hatten wir einen Dritten im Bunde hier.
Mhm. In der Tat, das war ein besonderes Experiment und wir haben ja unsere ganzen Themen mit Herrn Dies besprechen können und es war interessant zu hören, wem er jeweils recht gegeben hat, so ungefähr auch. Ich fühlte mich natürlich durch die China-Aussagen von Dies bestätigt, auch in meiner Einschätzung grundsätzlich zum Thema, kann man in China Geschäfte machen oder nicht. Das war jetzt natürlich vom VW-Chef nichts anderes zu erwarten.
Überall, wo Gewinne winken, da kann Geschäfte gemacht werden.
Gewinne, aber es ist einfach schon auch eine Frage, sozusagen, er hat ja gesagt, dass VW ist ja in der Tat seit 30 Jahren in China aktiv und wir haben ja mittlerweile da 40% sozusagen ihrer Autos verkaufen sie in China und es ist der wichtigste Einzelmarkt. Natürlich sagt er dann, das kann man dann auch moralisch rechtfertigen, aber er sagt halt, wir können da als VW auch einen positiven Beitrag leisten und ich finde, genauso ist es, wenn man sozusagen vor Ort ist und sozusagen den Wandel durch Handel auch befördert, dann kann man Dinge auch verändern, auch im Kleinen, wenn es jetzt nicht den großen Systemumsturz gleich gibt in China.
Ich fühlte mich ja bestätigt in meiner sozialen Marktwirtschaft, dass er sagte, wir könnten die soziale Marktwirtschaft sozialer machen und das Spannende, was ich daran fand, dass er sagte, dann können wir auch wettbewerbsfähiger werden und das ist ja eine der Theorien, die ich auch immer gutheiße, dass eine soziale Marktwirtschaft gegenüber einer harten kapitalistischen oder Manchester-Kapitalismus-Marktwirtschaft durchaus überlegen ist und auch Wettbewerbsvorteile hat.
Die Frage geht ja aber eher in Richtung Sozialismus. Darüber haben wir auch mit ihm gesprochen natürlich und darüber werden wir auch, Defner muss nochmal seine Meinung sagen, auch wenn es ein bisschen spät kommt zu den Kühnertschen Thesen. Aber da hat er ja auch ganz klar gesagt, seine Erfahrungen auch mit Staatskonzernen und so weiter, weil ja VW teils in Hand des Staates, also des Landes Niedersachsen ist, hat er sich ja vorsichtig geäußert. Ne? Wenn er staatliche Teilhabe hat, kann man da nicht so richtig gegen poltern. Aber er hat gesagt, die Erfahrung auch in China, die sie machen mit sozusagen staatlichen Partnern, zeigt, dass privat geführte Unternehmen einfach sozusagen sich leichter tun im Wettbewerb.
Ja, was ich noch spannend oder angenehm fand, dass er wirklich ein unprätentiöser Wirtschaftslenker ist.
Das finde ich
wahrscheinlich
auch.
Wahrscheinlich ist er, weil er ein Ingenieur ist, da muss er nicht Marketingfloskeln trashen. Ja. Er war wirklich sehr präzise in seinen Antworten, sehr knapp, sehr kompetent und präzise. Es war wirklich, deswegen hat es uns auch so einfach gemacht, dieses Interview zu führen, weil wir ihn nie so oft stoppen mussten, sondern er hat sich immer selbst sehr präzise geäußert und das fand ich überraschend. Und er hat ja auch bei uns den Tag über die Welt gemacht und war sich auch nicht zu schade, einfach mal zum normalen Layouter zu gehen, in Anführungsstrichen nicht nur neben dem Chefredakteur zu stehen, auch mal eine Seite entgegenzunehmen, auch mal drüber zu lesen, mal mit dem einen oder anderen ein Wort zu wechseln und zu scherzen. Also es war wirklich erstaunt, was es für ein angenehmer Typ war. Und wir hatten ihn ja mal, ich hatte ihn ja selbst mal als Bären der Woche wegen seiner Aussage, EBIT macht frei. Und wenn wir ihn so erlebt haben, konnte man sich nicht vorstellen, dass er so eine Entgleisung fähig ist. Aber
gut, sowas kann einem aber auch mal rausrutschen, ist es ja auch ganz klar. Aber ich fand eben auch, dass er sehr sympathisch, sehr bodenständig auch war und ja, und auch zu unseren Fragen, die wir eben so gestellt haben, eigentlich sehr sozusagen bodenständige Antworten gegeben hat. Zum Beispiel, Chapitz wollte ja unbedingt, dass seine Söhne mal CEO werden und was sie da tun sollen, fand ich ja interessant. Und er hat ja gesagt, also immer schön Ball flach halten, es muss nicht jeder CEO werden und kann trotzdem glücklich werden. So
aber er hat,
Motto,
er hat auch gesagt, Ingenieur werden ist nicht schlecht und ich habe jetzt von einer Kollegin gehört, die hat einen kleinen Sohn und die haben so Freundschaftsbücher und da steht drin, was möchtest du später mal werden? Und da haben jetzt alle Jungs reingeschrieben, neuerdings, Ingenieur. Insofern, vielleicht ist die Zukunft Deutschlands, ist es gar nicht
das
so schlecht bestellt darum.
Das wäre nicht so schlecht.
Und ja, auch mein Fritz, der will ja auch auf die MINT-Schule gehen und irgendwann im Mai gibt es hoffentlich die Zusage oder Absage und dann wird
also
das...
Also lieber Fritz,
das,
immer schön Mathe pauken, so na, sonst wird es nichts mit dem
Eine
Ingenieur.
Kritik haben wir noch bekommen. Einer hat uns geschrieben und gesagt, warum habt ihr nicht mal nach den Dieselfahrern gehört? Wir haben ja nach dem Dieselskandal gefragt, der 30 Milliarden gekostet hat. Aber der deutsche Dieselfahrer wurde ja nicht entschädigt und der Hörer fragte, warum habt ihr da nicht mal gefragt, warum entschädigt ihr nicht die Dieselfahrer in Deutschland, die sich im guten Glauben dieses Auto zugelegt haben, was sie jetzt möglicherweise verkaufen, verschrotten oder was auch immer müssen, weil sie es nicht mehr fahren.
Gut, da laufen natürlich noch Gerichtsprozesse und das werden dann die Gerichte zu entscheiden haben. Und freiwillig macht das natürlich kein Unternehmen, das ist ja auch ganz klar. Ja. Aber dafür gibt es ja dann auch noch Gerichte und einen Rechtsrahmen. Von daher hätten wir da sicherlich auch keine besondere Antwort
wahrscheinlich
bekommen,
hast du recht,
schätze ich mal. Aber ich habe auch viel Positives bei Instagram zum Beispiel gehört, dass die Leute das gut fanden und interessiert zugehört haben. Und ich fand natürlich noch... Jetzt. Die Tesla-Einlassungen interessant, ne?
Warum?
Naja, weil er doch durchaus Respekt gegenüber Tesla geäußert hat, fand ich, dass er sozusagen Tesla als Innovator bezeichnet hat und vor allem, dass er gesagt hat, dass Tesla doch überleben möge aus seiner Sicht.
Er hofft es.
Er hofft es.
Ja, da sieht man, dass die, du weißt ja, die Hoffnung stirbt
Ansporn
zuletzt.
Ansporn und Treiber.
Ja, aber da klang auch ein gewisser Zweifel mit. Und wenn ich ihn so gehört habe und diese technologische Exzellenz, die sie bei Auto machen, die man auch durchhören konnte bei ihm und wo wir auch drüber geredet haben, da konnte ich mir nicht vorstellen, dass irgendwann Tesla es schaffen wird, diese Effizienz am Fließband, die VW jetzt hat, weil sie halt eine Massenproduktion schon haben, dass sie die irgendwann hinbekommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Tesla irgendwie gegen
aber
VW gewinnen
wird. Aber dafür ist
halt
VW jetzt meilenweit hinterher. Und
technologisch gesehen,
technologisch,
aber nicht in der Produktion.
Insofern, nicht in der Produktion, das ist klar. Aber sie haben jetzt, aber sie sind meiner Meinung nach ja auf dem richtigen Weg, dass sie jetzt voll in die E-Mobilität gehen und haben ja jetzt heute zum Tag der Hauptversammlung bekannt gegeben, beziehungsweise gestern Abend schon, dass sie jetzt auch endlich in die Batterieproduktion, Batteriezellenproduktion einsteigen wollen und da eine Batteriefabrik aufbauen wollen. Aber das dauert halt über 3 Jahre, so eine Fertigung aufzubauen und Tesla hat das Ganze halt
dafür
schon,
kannst du neuere Technologie machen. Manchmal ist es besser, wenn du später anfängst und gleich die bessere Technologie nutzen kannst.
Warte mal, lieber nochmal 10 Jahre, dann werden die E-Autos noch besser in Deutschland, die wir bis dahin nicht bauen. Also, wer zu spät kommt, den bestraft schon auch das Leben.
Das werden wir bald sehen, weil nämlich unser Autotester, der Kollege Sommerfeld, hat ja schon verschiedene Autos getestet, unter anderem auch den Audi e-tron. Und jetzt hat er ganz viele Berichte darüber geschrieben, auch der Audi e-tron, wenn es zu kalt ist, fährt er nicht so weit. Und dann hat er von Tesla eine Mail bekommen, wir haben gesehen, wie sie gelitten haben mit den anderen Autos. Und jetzt werden wir ihnen ein Auto mal geben und damit können sie fahren und können sehen, wie entspannt das Leben als E-Autofahrer ist. Und
nun wird er demnächst, kriegt er dann Tesla 3?
Genau, nun wird er demnächst das Massenmodell bekommen und auch dann irgendwann später mal ein X.
Ja, vielleicht lädt er ja uns mal ein im Rahmen der Mediation, die er immer vorschlägt.
Genau.
Ja, da können wir doch mal, da kann er mal als Mediator fungieren, uns beide zu einer kleinen Autofahrt einladen und versöhnlich im Model 3 durch die Gegend kutschiert
werden. Vielleicht wird das tun.
Ich
aber
saß
jeden
noch
Fall
nie in einem Tesla. Ich rede ja immer nur wie der Blinde vom,
ich hatte das ja schon,
von der Sonne.
Ja, gut, das wirst du sehen. Du wirst halt deinen Tesla-Moment dann möglicherweise bekommen, aber das war so großmäulig angekündigt, diese Mail auch. Die hat
Selbstbewusst.
Sie hatten aus allen seinen Geschichten die schlimmen Stellen, wo die Ehe in Gefahr war, weil er liegen geblieben war, rauskopiert und hat geschrieben, das passiert Ihnen nicht, das passiert Ihnen nicht und das passiert Ihnen nicht. Und jetzt werden wir sehen, ob er wirklich, ob es das Fahrzeug ist, was ihn zufrieden macht. Und der Sommerfeld fährt immer gerne auch weite Strecken und jetzt sind wir mal gespannt. Und die auch gerne in Ostdeutschland.
Das wird natürlich ein knallharter Test
werden. Genau, wir werden das dann lesen.
Wunderbar. Dann haben wir heute wieder eine normale Ausgabe. Wir müssen uns wieder dran gewöhnen, dass wir wieder Bulle und Bär jeweils vergeben. Also einmal den Daumen heben und einmal senken und auch wieder ein Thema haben, das wir diskutieren. Ein ganz aktuelles Thema. Denn ja, der Handelskrieg zwischen den USA und China, er eskaliert in der Tat wieder.
Eins der Damoklesschwerter, die der Defner immer hängen sah.
Ich wollte schon längst abgehängt haben.
Ja, abgehängt. Ja, aber es ist aber leider nicht abgehängt worden, sondern aus dem Handelsgesprächen wurde ein Handelskonflikt.
Wenn ich gehandelt. Sagen, das Damoklesschwert ist wieder richtig scharf. Ja.
Und wir haben natürlich auch noch ein paar Themen, die wir besprochen hatten. Uber hatten wir mal in einer unserer. Das ist aber eine Wette, die zu meinen Gunsten jetzt läuft. Die haben einen wahnsinnigen Fehlstart an der Börse hingelegt und haben gleich am ersten Tag so viel Aktienwert verloren wie noch nie ein IPO, also einen Börsengang in der Geschichte.
Im Gesamtwert jetzt.
655 Millionen haben die Zeichner verloren. Am ersten Handelstag gleich 655 Millionen Dollar.
Und das ja, weil es halt ein Börsengang mit 80 Milliarden ist. Also von daher ist halt natürlich, man muss das ja immer prozentual sehen.
Die haben doch keine 80 Milliarden in die Mark gebaut, es waren 8 Milliarden.
Naja gut, aber die Bewertung des Unternehmens war
ja,
80
natürlich.
Milliarden.
Aber sie haben 8 Milliarden in den Markt gebracht Milliarden und dann haben sie davon schon 655 Millionen einfach mal weggeschreddert und der Abwärtsgang ging ja weiter und insofern, ja. Wollen wir mal sehen. Da könnte ich wenigstens eine Wette gewinnen in diesem bullischen.
Ja, was, vergiss es. Uber ist halt einfach Opfer des Börsenumfelds geworden. Ach, und
Opfer.
Dieses, naja, des Handelskrieges ist ja ganz klar. Es war ja an dem Tag, als Trump die neuen Zölle gegen China verhängt hat, als sie an die Börse gegangen sind. Und am Montag ging der Absturz von Uber weiter. Und,
aber am Freitag erholte sich die Börse und der Uber-Mann erholte sich gar nicht, sondern ging weiter runter. Und ich habe mal zusammengerechnet, wie viel Verlust die gemacht haben seit 2014. Schon 13 Milliarden Verlust. Und noch nie in der Geschichte Amerikas oder der Welt hat ein Unternehmen so schnell so hohe Verluste gemacht und ist an die Börse gegangen. Und das soll bis 2020 auf 21 Milliarden Dollar der Verlust steigen, der kumulierte. Das musst du dir mal überlegen. So
du
viel
kannst
Verlust.
Es ja nochmal kumulieren und kumulieren. Kumulation. Das Thema diskutieren wir ja nochmal ganz ausführlich
ganz genau.
Nächste Woche. Also deswegen wollen wir jetzt mal nicht zu viel
vorwegnehmen.
Ich sage nur, diese Wette werde ich auch gewinnen, weil ich habe gesagt, dass er am Ende des Jahres über dem Ausgabepreis steht und es gab es schon so oft.
Ausgabepreis
45 Dollar. Und da bin ich zuversichtlich, wobei ich jetzt auch nicht unbedingt in Uber investieren würde. Sage ich auch ganz klar, da würde ich mir lieber Tesla kaufen. Ja? Die sind ja nur sozusagen mit 40 Milliarden bewertet. Ja, viel günstiger und da hat
günstig
man ein bisschen.
Bewertet, nennst du das?
Günstiger als Uber. Die machen ja immerhin schon teilweise Gewinne. Ja?
Was?
Ja, gut, die Tesla-Diskussion machen wir auch wieder.
Die machen wir auch demnächst.
Ja, keine Angst, Tesla wird in diesem Jahr wieder Gewinne schreiben. Ja, und die Aktie wird
von 230, wo sie mittlerweile herumhängt.
Krebs momentan so ein bisschen rum und ist weit von meinen 300 Dollar entfernt. Aber naja, aber so ist es an der Börse. Und geht's aufwärts und geht's abwärts. Aber
eher geht's abwärts für Tesla.
Was fällt, kann auch steigen.
Ja, da kommen wir. Ach,
der
mit seinem Optimismus. Ja. Das ist wunderschön. Da haben wir auch eine Mail bekommen. Da hatte mich jemand geschrieben. Er hat ein Memorial gesehen für dich, einen Gimpelstein. Er hat eine Wanderung gemacht um Calw herum.
Im schönen Schwarzwald.
Und da kam er an einem Gimpelstein vorbei.
Ja, ist das auf Schwäbisch?
Und da schrieb er, da musste ich irgendwie an euch denken. Ich weiß auch nicht warum. Und dann ein Smiley dahinter. Wahrscheinlich den Defner mit seinem Optimismus. Kaufen. Er sah den Gimpelstein, hat wahrscheinlich sein Handy gezückt und hat sofort gekauft.
Man setzt mir ein Denkmal, ja? Sozusagen. Ja?
Das steht ja schon seit 1200 Jahren.
Ich fühlte mich, der ökonomische Gimpel, der ja sozusagen für die etwas gewisse Naivität steht, würde ich mal sagen, sozusagen, so wie Schäpitz bezeichnet, der wurde ja von Herrn Dies im Übrigen auch indirekt gewürdigt, weil
du hast
ihn ja gefragt, was, Herr Dies, würden Sie denn am Anfang Ihrer Karriere schon gewusst haben, was Sie heute nicht wissen oder so? Und ja, also was verkaufst du? Schäpitz-Frage halt wieder. Ja, und dann.
Eine intellektuelle Frage.
Sehr intellektuell,
und ich habe mir die Antwort aufgeschrieben.
Ja, genau.
Ich
sag's
bin
mal.
Mir gar nicht sicher, ob so viel Wissen manchmal hilft.
Genau.
Hab immer in die Zukunft geschaut. Und das hat er zweimal gesagt.
Ja.
Und der Defner so, klatsch, man muss nichts wissen. Yeah, das ist mein Thema.
Ja,
das ist mein Lebensthema.
Ja, es ist aber auch
cool.
Nein.
Ja.
Aber Wissen wird überbewertet, ja? Es wird
Fall.
Vieles überbewertet.
Also junge Menschen, wenn ihr jetzt in der Schule seid oder wenn ihr im Studium seid,
brecht euer Studium ab.
Nein, wie der Defner nach einem Semester und macht was Gutes.
Ich habe aber vorher schon eine Ausbildung gehabt, ja.
Ja, okay.
Also nein, ja. Aber es ist natürlich ist es nicht schlecht zu studieren und so weiter, aber da, es wird überbewertet und das, die wirkliche Schule ist das Leben, finde ich. Und man muss heutzutage sowieso immer wieder dazulernen und irgendwie nur zu meinen, irgendwelches geballte Wissen, was man irgendwie auswendig lernt, das bringt einen dann unbedingt weiter, sondern ich glaube, heutzutage sind viel mehr andere Fähigkeiten gefragt. Das Wissen, das kannst du auch googeln, ja.
Okay.
So, aber hat Herbert dies gesagt, ja? Auf die Frage auch in dem Zusammenhang, wie ist er denn VW-Chef geworden, ne?
Hallo, ich war Ingenieur, dann war ich bei Bosch.
Aber er hat immerhin schon ein Ingenieurstudium gemacht, ne?
Also insofern ein bisschen was hat er gemacht.
Aber zu viel Wissen.
Und er hat einen Doktortitel, das wollte ich nur sagen, das zum Thema zu viel Wissen. Aber mein Gott, war Akademiker. Gott. Da ging es auch um Transformation in seinem
Leben. Ja, aber zu viel, genau. Ich glaube, er meinte eher sozusagen zu viel Wissen, was dann die Zukunft bringen wird. Du musst halt einfach oft auch auf Sicht fahren und dann auch Entscheidungen entsprechend treffen. Ja, also von daher, also Herbert Diess, muss ich sagen, hat bei mir wirklich Pluspunkte gesammelt. Und ja, so ein ganzes Anstellung.
Das ist der Gimpel-CEO im DAX, nennen wir ihn. Jetzt haben wir es doch aufgeklärt. Sehr schön.
Dr. Gimpel.
Dr. Gimpel. Gut.
So, so aber einen echten Gimpel, also nee.
Ein Gimpel, also ich finde ein Gimpelstein. Nein, das war wirklich, da gab es so ein Riesen, ich mein, so ein Schaubild uns da geschickt und dann sah man die Geschichte des Gimpelsteins. Wunderbar. Also musst du dir mal
angucken. Ja. Apropos Studienabbrecher, ich habe auch noch einen, den würde ich gerne meinen Bären geben.
Ach so, wollen wir jetzt zur Rubrik schon kommen?
Oder hast du noch was
anderes? Nein, wir haben noch ein paar Mails. Aber wir können mal wieder eine Frage und Antwort.
Wir sollten
mal
wieder eine Frage und Antwort. Ich habe auch wieder Mails und Fragen bekommen zu ETF-Sparplänen, ob man jetzt lieber bei der DKB-Bank oder bei Consors das machen soll. Also vielleicht dazu grundsätzlich, wir können hier keine Einzelempfehlungen für Banken geben. Wir sagen ja immer noch mal zur Wiederholung, Leute, als Basisinvestment kauft euch einen ETF auf einen MSCI All Country World ACWI. Das ist sozusagen, wenn man mit kleinen Sparplänen, mit kleinen Beträgen anfängt. Wenn man es einfach machen will. Das ist so die Basis und mit kleinen Beträgen. Wenn man größere Summen hat, dann muss man einfach auch sich auch vielleicht beraten lassen und so weiter. Und alles andere muss man sich dann auch ein bisschen weiter informieren. Zum Beispiel eben bei Finanztestheften. Da kann man schön die Konditionen raussuchen der einzelnen Direktbanken. Und das muss man individuell einfach vergleichen. Und bei der einen Summe macht die eine Bank Sinn und bei der anderen macht die andere Bank Sinn. Weil die eine zum Beispiel eben prozentual abrechnet, die andere einen Festbetrag abrechnet für einen Sparplan. Das muss man sich ganz genau anschauen.
Das ändert sich aber leider immer. Wie wir es ja bei Onvista hatten, was ja wirklich misslich ist, die ja umsonst ihre Sparpläne hatten und ab Juni eine Gebühr nehmen. Das
also
ist natürlich,
bei so richtigen Umsonst-PR-Aktionen. Aber dann muss man halt dann auch wieder wechseln. Das ist wie bei einem Stromanbieter. Dann sagt man halt, okay, dann gehe ich zum nächsten und lässt man seinen alten ETF da liegen und macht einen neuen ETF-Sparplan beim neuen Anbieter, der dann günstiger ist. Da muss man ein bisschen flexibel auch sein.
Ganz genau.
So viel.
Das ist schön. Die Fragen können wir irgendwann anders mal beantworten. Da meinte jemand, was er mit der Deutschen Bankaktie machen will, da dachte ich mir, das ist eine Frage, die könnte der Defner beantworten. Aber hoffen auf die Wende. Die haben demnächst nach Deutsche Bank haben wir heute.
Es gibt noch einmal einen Bär der Woche. Das Regal ist zwar schon voll bei der Deutschen Bank.
Jetzt sagst du schon vorher. Jetzt hast du schon irgendwie hier.
Die Überraschung nehmen, aber du weißt ja nicht für was. Ja.
Ach so, stimmt.
Dann fang doch gleich damit an.
Meinst du?
Ja,
ich wollte eigentlich meinen Bullen hier erst machen. Das war ein richtiger cooler
so optimistischen Ansatz heute reingehen in die Sendung? Du als Bär?
Das hat was mit dem Kindergeburtstag zu tun, den wir am Wochenende hatten. Der Sohn hatte Geburtstag, hat seine ganze Klasse eingeladen.
Welcher? Der Fritzi?
Nee, der Levin, der Große. Hatte Geburtstag. Die Klasse ist relativ klein, glücklicherweise. Sonst hätten wir noch mehr gehabt. Aber was machst du mit einer Klasse? Kannst natürlich so ein paar Spiele machen, aber irgendwann denkst du, gehst ins Kino und da ist mein Bulle der Woche.
Hast du allen Eintritt bezahlt für die ganze Klasse?
Ja.
Boah. Das ist eine Investition.
Wir haben nicht 3D normal, 2D. Okay. Sonst wären wir pleite gewesen. So ist es. Also deswegen ist das mein Bulle der Woche. Darf ich ihn zuerst machen?
Ja, bitte.
Da geht es nämlich um den Bullen der Woche. Wir sind ins Kino gegangen und da haben wir den Superheldenfilm Avengers Endgame gesehen. Und das ist ja der Film, der wirklich alle Rekorde bricht. Gleich am ersten Startwochenende mehr als $1 Milliarde eingespielt. Und auch in Deutschland ist er in den Kinocharts ganz vorne. Aber der hat jetzt nicht von mir den Helden bekommen, weil da den Bullen der Woche bekommen, weil da alle Marvel-Helden, die wir jemals in den letzten 11 Jahren gesehen haben, auftreten. Bis auf Joker. Joker habe ich nicht gesehen, aber sonst waren sie fast alle da. Da war Hulk, da war Thor, da war Iron Man, Spider-Man, Captain America und wie sie alle hießen, waren alle in dem
Wahnsinn,
Film dabei.
Alle in einem Film. Dummerweise, das ist ja wieder Sparangebot, ne? So viele Superhelden in einem Film.
So ist es. Und es dauert 3 Stunden und du musst trotzdem nur normales Ticket. Man hätte den Film aber auch auf 2 Stunden runterkürzen können. Da waren sehr viele Längen drin, so viel Pathos. Und
aber dann hättest du ja mit dem Kindergeburtstag noch was.
Und irgendwie. Es war schamloses Product Placement. Da fuhr am Anfang gleich so ein Audi e-tron vor. So, und da saß so richtig Audi e-tron und so weiter. Und es gab Ben & Jerry's Eis oder Fortnite wurde gespielt. Das ist schon sehr kommerziell auch gemacht. Aber das ist nicht mein Bulle. Mein Bulle ist, weil da auch ein Ökonom drin vorkam in dem Film. So eine, und zwar Thanos, der Superschurke. Und der hatte nämlich ein ganz reales Problem in der Welt erkannt. Nämlich die Überbevölkerung auf unserem Planeten. Und er ist so quasi, hat er auf dieses Problem aufmerksam gemacht, hält die Welt so viele Menschen aus, wie es gerade da sind. Und da ging es auch, es gibt knappe Ressourcen, wir müssen was tun, sonst geht die Welt unter. Also er war da auch wirklich intellektuell unterwegs. Die Lösung, die er dann gemacht hat, war natürlich sehr brutal und wäre jetzt auch nicht meine Lösung. Er hat dann einfach die Hälfte der Menschheit mit so einem Fingerschnipp, einfach war sie weg und per Zufall hat er die ausgewählt, die Hälfte. Also es ist schon so eine Art Genozidlösung, was natürlich überhaupt nicht geht. Also die Lösung ist Mist, das muss ich ja ganz klar sagen. Das ist auch nicht das, was mich fasziniert hat. Nur die Idee, dass in so einem populären Film auch mal wirklich über so ein Problem in der Welt nachgedacht wird. Und es gibt sogar richtige Foren im Internet, die sich mit Thanos, hat Thanos vielleicht doch recht, müssen wir weniger Menschen auf dem Planeten haben? Und was so ein bisschen der Thanos war, der war so ein bisschen der Thomas Malthus, der Neuzeit. Thomas Malthus war ja der Bevölkerungsforscher, der irgendwann festgestellt hatte, dass wenn die Menschheit zu schnell wächst, dann reichen die Ressourcen nicht mehr aus und deswegen müssen wir das irgendwie regulieren durch Geburtenkontrolle oder was auch immer. Und das ist so eine ähnliche Idee, geht auch Thanos nach. Und dann habe ich mal in der Geschichte geguckt, gab es schon mal so eine Thanos-Lösung auf dem Planeten? Und es gab schon mal im 14. Jahrhundert
Die Pest,
genau. Und da wurde die Hälfte der Menschheit ausgerottet. Mhm. Das war natürlich eine sehr tragische Episode. Aber man muss sagen, die restliche Hälfte, die dann noch überlebt hat, die konnte dann besser leben. Es gab dann mehr Ressourcen, die Lebensmittelpreise sind gesunken, die Löhne sind gestiegen. Und also das findet man in diesen Foren auch immer drin, wenn man guckt, ist Thanos, hat möglicherweise doch einen Punkt.
Bei Dan Brown gibt es übrigens so, beim letzten Dan Brown-Roman.
Gibt es auch so eine Lösung.
Wo ein Böser dann eben so ein Virus streuen will. Und
aber die Hälfte der Menschheit wird dann nur unfruchtbar gemacht.
So,
die werden nicht einfach in Staub zerfallen. Und dann habe ich gefragt, wäre das heutzutage eine Lösung, wenn die Hälfte der Menschheit irgendwie weg wäre? Und dann, aber das geht natürlich nicht, weil wir mittlerweile durch den technologischen Fortschritt so viele Interdependenzen haben, dass wenn jetzt die Hälfte der Menschheit weg wäre, also nehmen wir an, bei uns jetzt beiden wäre der Defner weg, können wir den Podcast nicht mehr machen. Und in vielen Firmen durch Spezialisierung, wenn da die Hälfte der Mitarbeiter weg wäre, dann wird es nicht mehr laufen. Insofern ist die Lösung von Thanos natürlich eine blöde Lösung. Es gibt sowas wie ein Busfaktor. Kennst du den? Das ist ein ziemlich zynisches Konzept. Da fragt man, wie viele Mitarbeiter in einem Projekt dürfen von einem Bus umgefahren werden, bis dein Projekt untergeht. Ja, das ist ein Ökonom. Das ist natürlich ein sehr zynisches Wesen. Also eine Lösung will man natürlich nicht, aber sowas gibt es halt, solche Rechnungen. Und deswegen ist die Lösung von Thanos zwar Mist, aber trotzdem hat sie halt eine Diskussion ausgelöst. Und wenn in den Filmen Populärkultur auch mal über Ressourcenverbrauch und über Probleme der Welt diskutiert wird, auch wenn ich die Lösung natürlich überhaupt nicht gutheißen kann, dann ist das immerhin ein spannender Film und deswegen mein Bulle der Woche für Avengers Endgame. Und man muss natürlich sagen, Genozid ist hier wirklich, also ich sag's nochmal, das ist überhaupt nicht meine Idee und es gibt auch viele Diktatoren, die in der Welt diese Idee einfach für sich genommen haben und einfach ganze Völker ausgerottet haben. Das ist überhaupt nicht das, was ich hier sagen will. Aber ich finde, wenn man in großen Filmen auch mal Probleme anstößt und die diskutiert, dann finde ich das eine ganz spannende Sache und deswegen fand ich den Film gar nicht so doof und nicht nur 3 Stunden Prügelei, sondern eben auch noch eine intellektuelle Idee dahinter.
Okay, apropos Ressourcenverbrauch und Artensterben, da kann ich nur bei Netflix eine tolle Serie, Doku-Reihe empfehlen und zwar Unser Planet, Our Planet. Es ist wirklich spektakulär. Gab es ja früher auch schon und gab es auch schon Bücher und gab es auch schon mal im Kino. Das ist jetzt wieder eine Neuauflage. Also spektakuläre Filme von Tieren und Pflanzen, wie man sie wirklich, vor allem von Tieren, seltene Arten und ganz nah dran mittlerweile mit modernster Kameratechnik, mit Drohnen und so weiter. Und wirklich einem dann auch nahegehend, wenn man diese wunderbare Tiervielfalt des Planeten sieht und einfach dann auch sieht, wie bedroht viele dieser Tiere sind und durch uns Menschen, ja, die wir sozusagen ökologischen und ökonomischen Raubbau dann betreiben an dieser Erde, in dieser evolutionären Prozess, wo wir uns natürlich sehr große Vorteile verschafft haben, ja. Also das kann man sich wirklich anschauen, das ist wirklich toll gemacht und lässt einen dann eben nicht kalt und auch über viele ökologische Themen dann auch nochmal anders denken und diskutieren. Wir haben ja auch schon mal, immer wir fragen uns, da können wir nicht eigentlich mal über so Klimapolitik und so weiter, CO2-Steuer dergleichen auch mal hier diskutieren, aber eigentlich sind wir uns da meistens zu einig, deswegen machen wir es nicht als Thema.
Genau, wir wollten CO2-Steuer, hätte ich gern mit dir diskutiert, aber der Defner war genauso dafür wie ich, weil es geht um eine wirtschaftliche oder eine marktwirtschaftliche Lösung für ein Problem, zu viel CO2, und da wäre eine CO2-Steuer gut. Natürlich sehe ich auch das Problem, so ein politökonomisches Problem, die Politik würde die Steuer einfach zusätzlich einführen.
Genau, und die würde nie abgeschafft. Neulich schrieb einer sozusagen, und selbst bei einer kompletten Dekarbonisierung Deutschlands, also sozusagen, wenn alles klimaneutral hier ist und so weiter, dann würde es die CO2-Steuer immer noch geben, genauso wie die Sektsteuer. Und
ja, da wurde mal die Zukunft Deutschlands auf den Weltmeeren sollte damit finanziert werden, und die ist längst vorbei.
Und den Solidarausgleich, da sollte die Zukunft Ostdeutschlands, jetzt haben wir den Chapitz großgezogen, und immer noch
gibt es. Doch gibt's, kostet er was.
Immer noch gibt es ihn. Den Solidarus.
Aber ich finde es so demütig, den Defner nach einer Serie zu sehen. Das ist wunderbar.
Aber
bis 2050 sollen 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten wohnen. Das sind die Bevölkerungsprognosen.
Da wird mir schon so ein bisschen. Große Herausforderung, auf jeden Fall. Ja. Und,
Gut, kommen wir zu deinen Bullen. Jetzt
von den großen Themen dieser Welt wieder zu den kleinen oder.
Hast du nur einen kleinen Bären?
Ja, kleinen Bären.
Bullen, nein, oder?
Ich fange mit meinem Bären an. Es ist eigentlich der Bär der Vorwoche, aber wir hatten ja letzte Woche eine Spezialausgabe, deswegen konnte ich diesen Studienabbrecher nicht so richtig würdigen. Von Kevin Kühnert ist natürlich die Rede, der in einem Interview zum Thema Sozialismus für eine Kollektivierung großer Unternehmen wie BMW eingetreten ist, und gemeint hat er natürlich Verstaatlichung. Das war das eine, und zudem ist er dafür eingetreten, dass sozusagen jeder nur noch sozusagen den eigenen Wohnraum besitzen sollte. Bemerkenswert, wenige Wochen vorher hat er ja in dieser ganzen Enteignungsdebatte im Zuge von Wohnungsenteignungen immerhin noch den Leuten 20 Wohnungen zugestanden. Ja. Also das ist ein rapider Verfall dann, also das ist sozusagen der Sozialismus in seinem Lauf, ja, der entwickelt da eine unheimliche Enteignungsdynamik. Ja. Es fing an mit diesem Verstaatlichungsvolksbegehren, auf das ich ja schon im Januar warnend hingewiesen habe. Ja? Ich möchte es nur noch mal erwähnen, weil ich hab's kommen sehen, ja, dass das eine Debatte entfachen wird. Damals eben in Berlin, dass alle Wohnungseigentümer, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen, also vor allem natürlich...
Besitzt du mehr als 3000? Ja. Ich nicht.
Nein, aber Eigentümer sind ja auch Firmen. Ne? Ja. Also es ist natürlich in der Regel Immobilienfirmen sind. Dass die sozusagen enteignet werden sollen ab diesen 3000. Und wie gesagt, und jetzt ist die Dynamik da, und Kühnert hat sie jetzt sehr stark vorangetrieben. Und ich finde halt, man darf diese Debatte jetzt einfach nicht abtun, wie es oft getan wird. Ach, der kleine Kevin, der will ja nur spielen, will ja nur provozieren.
Der hat keinen Berufsabschluss.
Genau, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Ja. Er hat keinen Studienabschluss. Ja,
also nichts wissen muss nicht unbedingt von Vorteil sein.
Ja, ein bisschen Volkswirtschaft hätte da gut getan, ja, in der Tat, ja. Meint ja der Herr Gabriel auch dann irgendwo im Interview sozusagen, wenn er weiter studiert hätte, hätte er irgendwann mal Volkswirtschaft auch dazu bekommen und hätte dann vielleicht einen Systemvergleich gemacht und hat gesehen, dass das nicht funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass das aus Unwissenheit bei Kevin Kühnert geschieht, sondern das ist, der ist ja nicht dumm, der Mann. Und der weiß schon auch, wie der Sozialismus aussah. So blöd kann man ja nicht sein, auch ohne Studium weiß man das. Und ja, das meine ich, ja. Und auch wenn er sozusagen die Gnade der späten Geburt hat und erst nach dem Mauerfall geboren ist und das nicht mehr miterlebt hat, das Drama und das Leid, das die DDR verursacht hat. Trotzdem, wie gesagt, kann man das schon wissen. Und ich glaube, das ist einfach gezielt. Man will hier einen kleinen Türspalt öffnen und dann diese Tür in Richtung Sozialismus immer weiter aufmachen. Die Tür in eine andere Gesellschaft Dabei hat eben die Vergangenheit nichts besser gezeigt. Dieses große empirische Experiment über mehr als 100 Jahre, dass Sozialismus immer in den wirtschaftlichen Ruin führt. Nochmal Sigmar Gabriel, der hat geschrieben im Handelsblatt, 100 Jahre empirisch gesicherte Erfahrung mit staatlich gelenkten Volkswirtschaften haben gelehrt, dass sie wegen mangelnder Effizienz und Qualität bankrott gehen und zudem auch für die soziale Verelendung ihrer Beschäftigten sorgen. Und das schreibt dann eben ein Sozialdemokrat, kein böser Neoliberaler. Nein. Und dann auch die ganze Umweltproblematik, die wir eben angesprochen haben. Wie sah es denn aus in Bitterfeld, in der DDR? Also
bei uns in Leipzig konnte man immer riechen, was wir für eine Windrichtung hatten, weil je nachdem, wo der Wind herkam, roch man, dann war es Böhlen-Espmain oder es war Bitterfeld oder es war, ja, es war.
Und wir waren damals wirklich, und ich war wirklich froh, dass wir das war das Beste, was wir in der Schule jemals gemacht haben, eine Woche auf Klassenfahrt in der gesamten ehemaligen DDR. Ich war im Sozialkunde Geschichte Leistungskurs und dann haben wir so eine Tour durch die DDR gemacht.
Was hast du mit deinem Zwangsumtauschgeld gemacht?
Naja, das wurde dann, das war so ein Programm, da wurde das automatisch dann für Unterkunft und dergleichen ausgegeben, ja. Aber wir hatten dann schon auch mal eine Party mit FDJ-Jugendlichen und wir hatten immer eine Aufpasserin natürlich dabei. Und die FDJ-Jugendlichen, die waren natürlich ganz nett, die waren auch alle schön linientreu, mit denen durfte man dann auch mal sprechen und so weiter.
Okay. Hast du sie vom Kapitalismus überzeugt?
Okay, das Bier und der Schnaps war billig, das war super, ja. Aber ansonsten.
Bisschen Spaß muss es auch geben.
Und man hat uns als Schulklasse schon dann richtig hofiert, da durften wir in Dresden dann so in den Villen oben speisen, sozusagen die letzten guten, die Villen, die noch. Aber du hast halt trotzdem dieses Elend des Sozialismus einfach gesehen, diese zerfallenen Städte von wegen auferstanden aus Ruinen. In Dresden war da gar nichts auferstanden. Das lag einfach brach und der Rest moderte vor sich hin. Die Altbauten in Leipzig waren wir eben auch. Da war ein einziger Smog. Also hast du die Hände vor
den Altbauten noch. Ja, im Westen
aber die waren schwarz.
Und
die waren gesagt, schwarz.
Ja, ich weiß es. Ich habe da gewohnt.
Ja, und die sind vermodert. Ja, und hier in Ost-Berlin.
Aber sie standen wenigstens noch, muss man sagen.
Sie standen wenigstens noch. Ja. Gut, sie wurden nicht abgerissen. Okay.
Das war zu teuer. Man hat lieber auf die grüne Wiese irgendwelche Plattenbauten gestellt.
All das. Und es gibt gerade in Berlin übrigens eine gute Ausstellung Ost-Berlin, sozusagen, kann man sich auch mal anschauen, da sieht man auch, wie toll das damals war. Und wie gesagt, also die DDR damals und die modernen Experimente, so Sozialismus, wohin man schaut, nach Nordkorea, nach Venezuela oder nach Kuba, die lehren alle, dass Sozialismus führt einfach in den wirtschaftlichen Ruin, in die Mangelwirtschaft. Also gestern wieder im Heute-Journal gab es einen guten Beitrag aus Venezuela, wo wirklich Leute im Abwasser von Kloaken fischen, um da irgendwie nochmal so ein paar Goldringe oder Goldzähne oder was auch immer da rauszufischen, um sich ein Lebensunterhalt, also die wirklich sozusagen Sozialismus führt in die Scheiße, muss man einfach so sagen.
Okay. Und du meinst, der Kühnert will uns da hinführen? Weil ich nicht meine, einfach nur ein bisschen Medienöffentlichkeit?
Ich meine, der Kühnert will diese Tür aufmachen in Richtung Sozialismus. So. Und wenn er sagt, BMW verstaatlichen, dann ist das einfach ein Anfang eines Systemwechsels und da kann man gar nicht scharf genug dagegen debattieren und da muss man einfach die Sache ernst nehmen und dann muss man sagen, okay, welches System willst du? Ja. Und ich würde allen raten, ich war in Venezuela, habe Venezuela bereist vor über 10 Jahren schon, da war schon ganz schlimm und es ist noch viel schlimmer geworden. Ich war in Kuba.
Geh doch rüber, sagst du dem Kühnert.
Früher hat man, geh doch rüber in die DDR gesagt, ne? Gibt's nicht mehr. Aber man sollte sich einfach wirklich mal die Beispiele des real existierenden Sozialismus anschauen, bevor man solche Thesen schwimmt. Da muss man nicht studieren, lieber mal das Leben studieren. Richtig. Also, mein Bär, mein sozialistischer, russischer Bär der Woche geht an Kevin Kühnert.
Gut. Aber ich habe ein Interview auch im Handelsblatt mit dem Ferguson, Neil Ferguson, dem Historiker gelesen, der hat auch über den Sozialismus gesprochen und viele wissen gar nicht, was Sozialismus ist. Das heißt nämlich, dass der Staat die Produktion nämlich kontrolliert. Das muss man den Leuten nochmal sagen, dass es nicht um mehr Sozialdemokratie geht und ein bisschen mehr Wohlfahrtsökonomie, sondern es geht einfach darum, dass es nicht mehr Privateigentum gibt, sondern der Staat besitzt das und das wird dann missgewirtschaftet. Und das hat er auch nochmal gesagt und viele, die jetzt so sagen, oh, wir brauchen mehr Sozialismus in Amerika, da wird gefragt, was willst du denn da? Und sagen die, ja, so wie in Finnland. Ist kein Sozialismus.
Ja.
Gut, komme ich zu meinem.
Ja, aber für die Amerikaner ist natürlich Europasozialismus. Das ist ganz klar.
Genau,
aber eins, Kühnert sagt ja dann eben nicht Verstaatlichung, weil das ein böses Wort ist, sondern er sagt ja Vergesellschaftung, Verkollektivierung.
Volkseigentum,
BMW ist ja bereits kollektiviert, ja. es gehört dem Kollektiv der Aktienbesitzer und jeder kann ja Teil am Produktionskapital haben. Also der Marx'sche Traum ist ja durch die Aktie Wirklichkeit geworden. Deswegen kann ich nur sagen, Leute, kauft Aktien oder ETF-Sparpläne, dann habt ihr Teil am weltweiten Produktionskapital, so weiter.
Und Produktivkapital, habt es,
und,
genau.
Ja,
und wenn sie alle haben, dann gibt es sowas wie Volkseigentum,
ja,
genau, und die moderne
Und dann ist
Form.
Man dabei, ja, mit allen Chancen und Risiken. Aber da gehören eben auch die Risiken dazu. Nicht nur die Chancen, das muss man halt auch ganz klar wissen, wenn man Eigentümer werden will. Aber die Möglichkeit ist da. Also lieber Herr Kühnert, herzliche Einladung. Werden Sie einfach BMW-Aktionär und gut ist.
Besser als wenn der Deutsche Bank-Aktionär wäre. Da kommen wir nicht zu meinem Bär in der Woche.
Sofort enteignet.
Ja. Mein Bär der Woche an die Deutsche Bank. Ich weiß nicht, wie viele Bär ist das jetzt?
Oh, ich glaube, das ist ein ganzes Regal.
Das ist ein Regal voll.
So, es geht an die 10, denke ich mal.
Es gab wieder nämlich neue Gehaltszahlen, die mich wirklich zur Deutschen Bank fassungslos gemacht haben. So ist nämlich der Aufsichtsratschef der Deutschen Bank, Paul Achleitner, der bestbezahlte Aufseher aller DAX-Konzerne. Und zwar hat er 858.000 Euro 2018 eingestrichen. So viel wie kein anderer Chefkontrolleur. Also die zweitbestbezahlten bekommen nur 640.000. Und wenn man mal guckt, was hat der Achleitner geschafft?
Ich muss doch ständig neue Vorstandschefs
suchen. Also ich muss ja sagen, es steht, da hast du natürlich recht, seit Amtsantritt, erst seit Mai 2012 hat die Aktie 72% verloren. 72% verloren. Und nun muss man sagen, nicht nur den Verlust muss man ja buchen, muss ja sehen, was hätte man mit anderen Sachen gemacht. Europas Bankenindex, also selbst wenn man in der Branche gewesen wäre, die jetzt wirklich nicht der Outperformer war, hat 33,2% gewonnen. Also die Opportunitätskosten sind über 100%, die man da hatte. Und er hat Vorstandschefs ausgewählt, geschasst, Andrew Jane, Jürgen Fitschen, John Crine, wie sie alle hießen, Christian Sewing. Er hatte Geldwäscherazzia in seiner Amtszeit, er hatte Skandale, Rechtsrisiken, was auch immer. Er hat auch immer mehr bei der Strategie mitgemischt, mal die Strategie, mal jene Strategie. Und mittlerweile muss man sagen, dass die Misserfolge der Deutschen Bank auch seine Misserfolge sind. Und jetzt gibt es am 23. Mai gibt's ja die Hauptversammlung der Deutschen Bank. Und da könnte es passieren, dass der Achleitner, so wie das auch dem Bayer-Vorstand Baumann passiert ist, von den Aktionären nicht entlastet wird. Das hat zwar jetzt keine direkte Auswirkung, also muss er nicht sofort gehen, aber es wäre natürlich ein wahnsinniges Misstrauensvotum. Und zwar haben die großen, einflussreichen Stimmrechtsberater Glass Lewis und Institutional Shareholder Services, ISS, haben den Aktionären empfohlen, Achleitner nicht zu entlasten. Und er hat schon im vergangenen Jahr nur 84% bekommen Entlastung. Und normalerweise kriegt man immer so 98%. Und deswegen ist das schon ein grausames Ergebnis gewesen. Und dieses Jahr könnte es noch schlimmer kommen. Und nicht nur der Aufsichtsratschef ist schlecht bezahlt, ist gut bezahlt, sondern auch die Mitarbeiter. Es gibt bei der Deutschen Bank 643 Einkommensmillionäre. Und damit ist die Bank führend in Europa. Zwar nicht als Bank führend, aber zumindest bei den Einkommensmillionären. Und die zweitplatziert, nämlich Barclays, hat nur 542 Einkommensmillionäre und HSBC nur 399. Und die Bank hat das dann begründet, naja, wir brauchen Talente und Talente kosten halt, nur müssen die Talente auch mal performen. Und deswegen sage ich, solange die nicht performen, mein Bär der Woche, Deutsche Bank.
Und womit? Mit Recht. Also ich meine, ich habe hier sogar schon mal die Deutsche Bank verteidigt in einer unserer Wetten. Ne? Ja. Damals war ich noch hoffnungsvoll. Würde ich, glaube ich, heute so nicht mehr machen, weil es ist einfach, vor allem, ich finde halt einfach wirklich diese Gehaltsexzesse, ja, wenn man sich wirklich denkt, man ist Spitze bei Einkommensmillionären in Europa, ja. Ja, und ist so ein Loser. Ich meine, das ist einfach wie wenn der Oberabsteiger in der, keine Ahnung,
wir sollen in der dritten Liga, wir sollen nicht so viel über Fußball sprechen.
Habe ich auch eine Zuschrift bekommen, ja. Du auch, ja?
Ja.
Okay.
Er wäre zwar Fußballfan, aber unser Fußballgerede wird er sich nicht gerne anhören. Also es kam so ein bisschen rüber, dass wir möglicherweise entweder die Fans von der falschen Mannschaft sind, wir sind ja Fans von den unsympathischsten oder unbeliebtesten Mannschaften in Deutschland.
Die sich jetzt gerade mal unentschieden getrennt haben.
Ja, aber ja. Wir haben doch die große Wette am 25.
Genau, aber wir reden ja nicht über Fußball. Nein. Aber ich meine, das ist wirklich, es spottet jede Beschreibung, dass man einfach sagt, über Jahre hinweg wird dann immer gesagt, wir müssen in diese Talente investieren und jetzt kriegen sie wieder ein Millionengehalt und es kommt nichts dabei raus. Ich meine, ich gönne jedem seinen Bonus, wenn das Unternehmen floriert. Wenn er leistet. Ja, vielleicht hat der Einzelne auch geleistet, aber natürlich muss es auch am Unternehmenserfolg hängen, ja, letztendlich, weil ich meine, wenn das Unternehmen einfach nicht richtig Geld verdient und seine Aktionäre keine Dividende kriegen oder nur eine Mikrix-Dividende und wahnsinnige Kursverluste hinnehmen müssen, dann kann es keine großen Boni geben und dann kann es keine Einkommensmillionäre geben, also 600
nicht so viele.
In einem.
Nicht
ja,
so viele.
Ja, nee, vielleicht ein paar Vorstände, aber ich meine, in der breiten Masse ist ja schön, dass es, das ist vielleicht der Sozialismus der Deutschen Bank.
643 Einkommen, alle eine Million.
Million.
Genau, sehr schön. Gut.
Wahnsinn.
Das ist, jetzt kommen wir doch zu deinem.
Ich habe auch noch einen Bullen. Jetzt mache ich es mal ein bisschen kürzer. Wir müssen ein bisschen Gas geben hier.
Ja.
Es ist der Ansiedlungsrekord in Deutschland im vergangenen Jahr. Da haben sich so viele ausländische Unternehmen neu in Deutschland angesiedelt wie nie zuvor. 2062 Firmen bauten hierzulande Kapazitäten auf. Oder aus, muss man dazu sagen. Ausbau zählt auch noch mit dazu. Das hat die Wirtschaftsförderungsgesellschaft German Trade and Invest jetzt bekannt gegeben. Und interessant, dabei treibt vor allem der Brexit-Firmen nach Deutschland, denn die Zahl der britischen Firmengründungen, die stieg seit dem Brexit-Votum im Sommer 2016 um 34%. Also wir sind die mit große Gewinner sozusagen der ganzen Brexit-Arie, die Briten da veranstalten, profitieren davon. Die meisten Investitionsprojekte kamen dann allerdings aus den USA mit 345. Auf den Plätzen folgten Schweizer Firmen, auf Platz 2 immerhin, mit 229 Projekten. Chinesische Unternehmen mit 188, da ist es übrigens rückläufig gewesen. Und Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich mit 168.
Also Standort Deutschland kriegt von dir einen Bullen.
Ja.
Na wunderbar.
Der mal wieder im Spiegel jetzt auch wieder niedergeschrieben wurde. Und trotzdem wollen die Deutschen, die internationalen Firmen hier investieren. Also, der Letzte macht noch nicht das Licht aus hier.
Wunderbar. Ein wunderschöner Bullen.
Aber die werden bald alle enteignet. Das wissen sie noch nicht.
Das wissen
von
sie
Herrn
ja nicht.
Kühnert. Ja, immer schön SPD wählen.
Aber wenn es um Sozialismus geht, da wird selbst der kranke Defner hier wirklich wieder zum... Also ich merke schon, wenn wir irgendwann eine Medizin braucht, dann müssen wir...
Das treibt mir auf jeden Fall die Sozialismusröte ins Gesicht. Ja.
Gott. Kommen wir zu unserem Thema. Da hatten wir aus den Handelsgesprächen zwischen Amerika und China ist ja eine Art Handelskrieg geworden. Die Amerikaner haben in der Nacht zum Freitag vergangene Woche die Zölle auf Importe aus China im Wert von 200 Milliarden von 10% auf 25% angehoben. Und China hat jetzt auch mit etwas zeitlicher Verzögerung geantwortet. Ab 1. Juni sollen auch Einfuhrgebühren auf knapp 2.500 US-Produkte im Gesamtwert von 60 Milliarden Dollar auf bis zu 25% angehoben worden. Und auch die Amerikaner haben schon gedroht, oh, wir haben da noch weitere Ideen. Und zwar gibt es ja noch 300 Milliarden Importe, die noch nicht mit Zöllen belegt worden sind, zum Beispiel auf Handys oder auf Computer. Und das werden sie jetzt, haben sie überlegt, dass sie das auch noch machen wollen, also auch noch 25% darauf werden. Mir zeigt diese Diskussion oder diese ganze Entwicklung, dass es mit den Handelsgesprächen mitnichten kurz vor Abschluss war. Wir haben ja das ganze Jahr hieß ja immer, ja, es ist ganz dicht dran und gleich in der nächsten Woche werden wir unterzeichnen und wir fahren nach Mar-a-Lago, dazu nach Florida zum Trump aufs Golfresort und dann werden sie sich die Hände geben.
Der Defner
hat es immer
natürlich
wieder erzählt. Und jetzt sieht man halt, je höher auch die Zölle sind und je höher man das gemacht hat, desto schwieriger ist auch davon wieder wegzukommen und ein Verhandlungsergebnis zu bekommen. Und was mich auch noch stutzig macht, dass diese internen Verhandlungen jetzt öffentlich gemacht sind. Der Trump hat ja gesagt, guck mal, die Chinesen haben in letzter Minute noch was rausnehmen wollen, haben da was gemacht und dort. Und wenn das passiert, wenn das so interne Gespräche nach draußen dringen, dann macht es die Verhandlungssache nicht ganz einfach. Und was es für mich zeigt eigentlich, dass der Trump, sie hatte sich selbst mal als Tariff Man bezeichnet, also als Mann, der die Zölle liebt. Und er hat jetzt so eine Nullsummenlogik, wenn der eine gewinnt, dann muss der andere verlieren. Es kann nicht sein, dass beide beim Handel gewinnen, sondern entweder du oder ich, aber nicht beide. Und diese Logik erinnert so ein bisschen an einen anderen Präsidenten, den wir mal hatten, Herbert Hoover. In den 30ern hat er ja diesen Smoot-Hawley-Act unterzeichnet und hat dadurch aus einer kleinen Depression eine große Depression in den 30er Jahren gemacht. Und irgendwie so ein bisschen diese Gefahr, dass wenn der Trump nicht aufpasst, dass er jetzt zwar keine große Depression auslöst, aber dass er wirklich die große Ökonomie in die Rezession schickt, die sehe ich auch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Problem zwischen China und Amerika so schnell gelöst wird. Und deswegen würde ich sagen, dieses Damoklesschwert, was du ja schon immer abgehängt sahst, wird so schnell nicht wegkommen, sondern wir werden es auf längere Zeiten einsetzen müssen, dass...
Ich muss ehrlich sagen, ich war auch wirklich wieder überrascht von dieser neuen Eskalation. Ich hatte eigentlich wirklich schwer mit gerechnet, dass es jetzt bei dieser letzten Handelsrunde dann irgendwie ein Ergebnis gibt, auch angesichts der neuen Zolldrohungen. Aber dem war nicht so. Und Trump, der trotzt momentan vor Selbstbewusstsein. Die Ökonomie ist wieder in Schwung gekommen. Vor allem die Wall Street ist wieder deutlich angestiegen. Jetzt hat er wieder wirklich, kann kaum laufen, vor Selbstbewusstsein. Und die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen und all das. gibt ihm jetzt wieder ein unheimliches Ego, weil er das Gefühl hat, er ist unangreifbar.
Der niedrigste Stand seit 1969, die Arbeitslosigkeit.
Genau, und seine
Wahnsinn.
Ökonomie ist eben nicht verwundbar, auch durch diesen Handelskrieg, der ja eben schon tobt und wo es ja eben auch schon Zölle gab. Aber das mag eben ein Trugschluss sein. Ich glaube, das ist dann eben zu kurzfristig gedacht, wenn er glaubt, dass er sozusagen da nicht verwundet werden kann, wie du sagst. Es ist wirklich die Gefahr. Das sehe ich, da bin ich mit dir d'accord. Die ganz große Gefahr ist, dass er seinen Platz sozusagen überreizt und die eigene Volkswirtschaft in den, nicht in den Ruin, aber in eine gefährliche Lage bringt. Denn er prahlt ja auch immer damit, oh, jetzt haben wir wieder so viel Millionen Dollar eingenommen mit Zöllen. Toll, 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 was wir hier verdienen.
Und das ist großer Schwachsinn.
Und er behauptet, China bezahlt die Zölle. Das ist ja Schwachsinn.
Weil die Verbraucher
in Amerika zahlen die Zölle. Ja, und es kommt natürlich nicht sofort 1:1 an beim Verbraucher, aber die werden peu à peu merken, wie die Dinge auch des alltäglichen Bedarfs teurer werden. Und er trifft ja gerade die kleinen Leute, damit die dann eben so Billigartikel aus China kaufen können und nicht die teuren, die in Amerika hergestellt werden zum Beispiel. Aber auf breiter Front werden ja die Dinge teurer. Er trifft seine Farmer, die jetzt wieder sicherlich betroffen sein werden von den neuen China-Zöllen, die die Chinesen wieder als sozusagen Racheakt dann verhängen. Also das Ganze
Da sagt er, die Einnahmen nehmen wir und die geben wir unseren Farmern. Also 15 Milliarden genau. Will er ja den Farmern und die Sojabohnen will er nach Afrika machen, um die Welt.
Die spendet er dann.
Genau, also die spendet er dann, die jetzt die Chinesen
aber
nicht
ist doch Blödsinn. Also gerade die amerikanischen Farmer, die wollen doch, das sind ja wirklich sozusagen auch Kapitalisten und sind ja natürlich Republikaner-Wähler und es sind ja keine, die irgendwie von Subventionen leben wollen, sondern die wollen am Weltmarkt sich behaupten, marktwirtschaftlich und faire Preise für ihre Produkte bekommen und nicht irgendwie durch staatliche Subventionen gepäppelt werden. Ja? Also das, da glaube ich, schätzt er auch seine Farmer falsch ein. Und die Börse hat ja auf jeden Fall die deutlichste Reaktion jetzt gezeigt auf diese Eskalation hin. Sie ist massiv eingebrochen, vor allem eben die Wall Street, vor allem eben gestern der Dow Jones über 2,4% verloren, eben nachdem dann die Chinesen auch wieder zurückgeschossen haben, sagen handelskriegstechnisch mit neuen Zöllen. Und wir wissen ja, Trump guckt sehr auf die Wall Street und er bestimmt jetzt wieder etwas versöhnlichere Töne.
Genau, nachdem er gesehen hat, dass die Börse abstürzt, weil das ja sein
Erfolgsbarometer ist. Genau. So. Ja. Und deswegen glaube ich, dass doch früher oder später Vernunft eigentlich, ich glaube, wir haben jetzt die große Entscheidungsschlacht hier. Oh. Die groß, wer hat der Ringe gesehen hat oder solche Filme. Ja, bei den Avengers gibt es auch Schlachten.
Ja, klar.
Ja.
Der halbe Film
und zum
ist
Schluss gibt es dann immer die große Schlacht.
Die große Schlacht,
die dauert dann eine Stunde oder sowas, ja. Und da wird dann alles aufgefahren nochmal an neuen
die
Waffen,
großartig.
Die man so hat. Ja. Und jetzt, ich meine, Trump schickt jetzt alles in den Krieg, Totalmobilmachung und seine letzten Zölle.
Er hat
und
mehr Frontenkrieg. Er versucht auch noch mit den Europäern sich
anzulegen. Ja, mit den Europäern im Zollkrieg. Ja. Dann sozusagen Iran, ein ganz großer Konflikt, der möglicherweise zum militärischen Konflikt ausarten könnte. Nordkorea ist auch noch ein ganz großes offenes Thema.
Steffner, wo ist die Kontroverse? Ja,
die Kontroverse ist, dass ich glaube, dass er diesen Konflikt jetzt bald lösen wird. Entweder und dass er nicht mehr seine letzten Zölle auffahren wird. Die droht er nur an. Und es ist ja also ein bisschen nuancenmäßig, ist ja noch ein bisschen, er hat zwar jetzt diese Zölle verhängt, aber auf der anderen Seite haben sie ja gesagt, aber was schon auf dem Schiff ist, auf dem Schiff, diesmal sind es keine Teslas, die auf dem Schiff sind, sondern die chinesischen Produkte, die auf dem Schiff sind, die sind von den Zöllen noch nicht betroffen. Also man hat jetzt nochmal so eine kleine Schonfrist, bevor
alles
total greift.
Die Chinesen haben ja auch bis zum 1. Juni
auch bis Juni die Frist gegeben. Und von daher, und er hat jetzt nochmal gesagt, okay, wir haben jetzt eine 4- bis 5-wöchige Spanne, wo wir dann vielleicht möglicherweise eine Lösung kriegen könnten. Also glaube ich sehr fest, dass wir jetzt in den nächsten Wochen eine Lösung kriegen, dass wir vorher, da wird nochmal alles aufgefahren sozusagen an Geschützen. Und
du das wirklich? Aber der Trump ist doch, also was ich ja glaube, der Trump ist im Grunde genommen wirklich der Tariffman. Der hat in den 80er Jahren, unser Kollege aus New York hat das mal sehr schön aufgeschrieben, Stefan Beutelsbacher, der hat in den 80er Jahren erlebt, wie auf einmal die Japaner in seinem Immobiliendistrikt einfach Sachen aufgekauft haben. Und da hat er sich gesagt, das kann nicht sein. Und seitdem hat er diese Idee, Ausländer wollen Amerika ausrauben, das müssen wir verhindern und da müssen wir was dagegen tun. Und das ist, glaube ich, dieses Narrativ, das er hat. Und bei all seinen Sachen, selbst wenn er jetzt einen Deal macht, er sagt zwar Deal, aber ich glaube nicht, dass es eine gute Lösung geben wird. Und deswegen, Herr Defner, glaube ich nie daran, dass es wirklich zu dieser Lösung oder dieser Einigung kommt.
Das eine sind ja die Zölle und das andere sind diese Grundsätze, grundsätzlichen Fragen von Patentschutz, Eigentumsrechten und so weiter und gleichen Investitionsbedingungen, wo ja viele sagen, okay, da hat er ja vollkommen recht. Und das ist sicherlich ein Ding, das wird auch weiter schwelen und so weiter, wird es weiter so bleiben. Und da gab es ja wohl wahrscheinlich dann in den Verhandlungen diese Konflikte, wo die Chinesen dann wieder alles dann rückgängig gemacht haben und so weiter.
Was er hat auch nicht kapiert, dass die Chinesen ihr Gesetzes Gesicht wahren wollen. Ja. Ich meine, so
das
ein
kapiert er gar nicht. Das kapiert er gar nicht.
Ja.
Aber dass die Chinesen trotzdem immer noch mal kommen und nicht, das zeigt ja auch, dass die Chinesen auch wirklich den Druck und den Willen haben, sozusagen sich zu einigen. Und ich glaube, Trump wird auch wieder ganz schnell diesen Druck bekommen, weil er ganz schnell merken wird, die Verbraucher müssen die Zeche bezahlen, die Wall Street schmiert ab, meine Wirtschaft wird mir auch abschmieren, wenn ich weiter noch mehr Zölle verhänge und diesen totalen Zollkrieg führe. Und das wird ihn zum Einlenken bringen. Und ich glaube jetzt, dass wir in den nächsten, also dass wir bis Ende Juni werden wir eine Einigung haben.
Das ist die Wette.
Das ist die Wette.
Okay.
Es gibt ja dann das G20-Treffen
Ende
Juni und möglicherweise bis dahin, ich glaube, wird man sich dann, wollen sie ja treffen.
Ist das in Japan?
Trump und Xi Jinping.
Ich glaube, Japan?
Irgendwo, ja, genau in Japan.
Ich glaube, Japan.
Und
Japan.
Vielleicht, ob sie da jetzt schon unterzeichnen, aber vielleicht werden sie da schon mal sich wesentlich annähern und dann glaube ich, dass bis Ende Juni wir, da ist vielleicht die Tinte noch nicht trocken und so weiter, aber im Prinzip eine Einigung haben und die auch beinhaltet, dass Zölle wieder zurückgenommen werden.
Also die letzte Erhöhung von mindestens 10 auf 25?
Die letzte
200
Erhöhung,
Milliarden Einfuhren.
Also nicht nur, dass man jetzt Moratorium macht und keine weiteren Zölle, sondern dass man auch wieder eine Stufe mindestens zurückschaltet. Ja, das wäre
und ist auch Europa
Wette.
Mit inbegriffen?
Nee, Europa ist nochmal eine andere Geschichte. Also da glaube ich schon, dass er Europa dann nochmal, ich glaube schon, dass er jetzt nicht Europa diese Woche gleich nochmal attackiert, sondern dass er erstmal...
Da läuft ja die Frist aus.
Aber die kann man auch verlängern. Und dann, dass er jetzt da...
Okay, Europa lassen wir aus der Wette raus.
China wegschafft und dann möglicherweise müssen sich dann schon die europäischen Autobauer, die rechnen ja eigentlich schon doch auch damit, mehr oder weniger. Herr Dies hat es nicht so deutlich gesagt bei uns im Interview, aber sozusagen, was man hört, rechnen die doch schwer damit, dass es da dann eben Strafzölle auch geben wird, ja. Weil ich glaube, da ist einfach grundsätzlich das Problem da, dass sozusagen der Agrarsektor sozusagen doch sehr stark subventioniert wird und die Amerikaner eigentlich hier eine Lanze brechen wollen und sozusagen irgendwie sozusagen da reinkommen wollen in diesen Markt und das will halt Frankreich überhaupt nicht und ich sehe da nicht wirklich eine Lösung. Ja,
in Europa gesagt. Auch keine Lösung. Also gut, aber das lassen wir raus, das ist nicht Teil der Wette.
Teil der Wette
ist China, Amerika bis 30.06. Die Tinte muss noch nicht trocken sein, aber sie sollte schon, wir sollten
sowas
schon Tinte gesehen haben.
Sowas wie ein Handschlag.
Also wir sollten nicht hier irgendwelche Tweets haben, es läuft großartig.
Nein, das reicht nicht. Das haben wir jetzt zu oft.
Nein, zu viele. Nein. Okay, gut.
Gut.
30.06. weitere
30.06.
Wette.
30.06. Ja, eine Wette. Ja.
Eine weitere Wette. Wunderbar.
Eine weitere. Und dann haben wir eine weitere Spezialfolge beim nächsten Mal.
Stimmt.
Die Folge 53, Episode. Zum
das
ersten Mal live.
Live
vor Publikum.
Jawohl.
In Hamburg.
In
moin,
Hamburg.
Moin.
Ja. Das ist wunderbar. Also was mich ja wirklich berührt hat, als ich die ganzen Mails gelesen habe, wer alles kommen wollte. Und da waren wirklich Menschen aus ganz vielen Städten Deutschland und nicht nur einfach so aus Hamburg, sondern auch Kiel, das war noch relativ dicht dran. Aber wir hatten auch irgendwie Erfurt und im Bonner Raum und dies und das. Also ich finde das wirklich, vielen Dank, wenn ihr eine weite Reise aufnehmen wollt, um uns hier einmal live streiten zu sehen.
Ja, genau.
Oder sie, wir sind ja du und sie, das haben wir noch nicht ganz zu Ende diskutiert. Das finde ich ganz wunderbar. Und wir werden hoffentlich dann auch alle Erwartungen erfüllen. Also ich werde dem Deathframe in Salzburg, gehe ich dir an die Gurgel, das kriegen wir hin. Live vor Publikum.
Bisschen Show,
ein bisschen Show, genau.
Es ist natürlich was anderes als hier im kleinen, intimen Rahmen in unserem kleinen Studio, wenn man plötzlich dann vor Leuten, da ist man vielleicht ein bisschen gehemmt. Ja.
Bist du das?
Ja.
Bist du gehemmt vor Leuten?
Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bin ich natürlich eine Rampensau. Ja.
Zur Not werde ich Sozialismus rufen und dann wird der Deathframe wieder aus sich rauskommen. Genau. Wer ist für Sozialismus im Raum?
Und wieder stehen wir hier und haben die Wahl zwischen Sozialismus und Freiheit. Wir aber wählen die Freiheit. Glaube ich, Adenauer war das mal, oder? Ja. Egal.
Also ein bisschen was weiß der Defner ja doch.
Ein bisschen was weiß er schon.
Gut,
ja. Ein bisschen was wissen schadet ja auch nicht.
Auf jeden Fall freuen wir uns schon auf Sie und euch alle, dann die da zu sehen.
Ja, wir müssen sagen, dass die Bewerbungsfrist ist abgelaufen. Das war ja alles in den Teilnahmebedingungen. Leider hat man diese strikten Bedingungen, weil die Zahl der Plätze da begrenzt ist. Und ist ja auch erstmal so ein Probelauf. Also sozusagen, die Gewinner haben Bescheid bekommen unter notarieller Aufsicht so fast. Aber unter offizieller Aufsicht wurden die Tickets ausgelost. Das ist alles sozusagen seinen rechten Gang.
Und wenn es ein Erfolg wird, dann machen wir das wieder.
Haben wir immer auf große Deutschland-Tournee.
Nein, keine Deutschland-Tournee. Der jetzt übertreibt ja, nicht, aber wir würden es dann sicherlich nochmal machen. Und dann können all die, die jetzt möglicherweise nicht dabei sein können,
und vielleicht
auch dabei
für die Berliner
sein.
Gesagt, in dieser Woche ist der Kollege Schwarzkopf, ja, der ja auch einen Podcast hat, Inside USA, unser Washington-Korrespondent, ja. Der ist in Berlin in der Urania. Und da kann man auch hingehen, da kann man sich auch Tickets kaufen. Sozusagen.
Mit Tatjana Ohm
mit
zusammen.
Tatjana Ohm. Tatjana Ohm wird ihn zu 2 Jahren Trump interviewen. Da gibt es ja dann auch viele Aspekte, die wir hier immer wieder diskutieren. Und gerade, es gibt ja kaum eine spannendere Zeit als jetzt diese Wochen für so einen Auftritt. Also, das ist am Donnerstag, glaube ich. Ich frage mal unseren Aufnahmeleiter hier. Ja, Donnerstag,
Donnerstag
in der Urania in Berlin.
Urania.
Kleiner Querverweis.
Und wenn der das voll kriegt, dann machen wir das irgendwann auch.
So machen
vielleicht
wir's.
Nicht Urania. Ja. Mal gucken.
Und auch erscheinen. Okay, wir wollen es nicht in Länge treiben, sondern können auch mal unter einer Stunde fertig sein.
Also wenn es noch irgendwelche Anmerkungen gibt oder Wünsche, dann kann man die weiter an uns per Mail schicken, an wirtschaftspodcast@welt.de. Man kann uns Sterne geben. Wir haben wieder ganz nette Kommentare bekommen. Ein Lehrer hat geschrieben, ich kann meinen Schülern diesen Podcast nur empfehlen zur wirtschaftlichen Erziehung. Wenn du das liest, dann denkst du wirklich... Ja, und wenn der Lehrer jetzt gehört hat, man muss nichts wissen. Ich weiß nicht, ob dann diese diese
das
Wunde,
hat Herbert Diess gesagt. Ich glaube, es war immer hier. Auch ein bisschen auf die gerade auf die es. Zukunft vorher. Nicht zu viel wissen.
Ich wollte nur sagen,
zu viel wissen.
Aber zumindest kein Lernwissen. Ich meine, der kluge Lehrer gibt ja seinen Schülern, lässt ja auch nichts auswendig lernen, sondern lernt den Leuten, wie man lernt und wie man kluge Fragen stellt und wie man kluge Antworten gibt, aber nicht, wie man auswendig lernt. Also insofern ist das kompatibel, glaube ich.
Non scole sed vita discimus, sagt der Lateiner. Das habe ich mir gemacht. So ein paar...
sehr schön.
Obwohl ich in Latein durchgefallen bin.
Gut, genau. Jetzt
nicht für die Schule, für das Leben lernen wir.
Das war das? Okay. Ich bin auf einer Gesamtschule gewesen, also, das habe ich nie gelernt. Also klassische Bildung.
Ich habe sogar ein bayerisches Mathe-Abitur gemacht. Ja?
Das habe ich auch.
Ja?
Und bei Mathe und Physik
bei uns
war meine
wurde
Leistungskurse.
Damals noch nicht gestreikt. Ja.
Aber ich war auf einer Gesamtschule, da galt Anstrengungsgerechtigkeit.
Ja. Sozialismus.
Nein, das war schon im Westen.
Also,
bin ich in Bonn zur Schule
gegangen. Aber das war schon eine sozialistische Schule im Westen sozusagen. Ja,
genau. Ja. Gut. Okay, soll ich jetzt
allein
sagen?
Allein durch die Präsenz. Ja, gab's so.
Allein fürs Dasein. genau. Gut, Devner. Dann
sagen wir auch noch, dass Sie, genau, 5 Sterne haben wir auch. Ne? Und bei Instagram sind wir ziemlich gleich auf momentan. Ne?
Sind wir das?
Ich bin jetzt so knapp vor 900 oder um die 900. Und die Wetter läuft ja auch weiter.
Bis zum 30.06. Und nun muss ich wieder meine Twitter-Follower dazu animieren.
Die
vielleicht
Fake,
wieder.
Wieder
das ist
Fake
nicht gefaked. Das ist einfach auffordern. Meine Freunde.
Auch über Nacht 1500 glatt neue Follower.
Ja, so geht das.
Hallo, wenn etwas Fake ist,
wenn
dann das.
Wenn du 78.000 Follower bei Twitter hast, dann geht das nun mal. Da muss
genau,
nur
und dann
jeder...
kriegst du glatt 1500, 00. Glatt über Nacht dazu, klar.
So
ist klar. Gut. Okay, das war die Episode 52. Wir sagen Tschüss und Ciao. Bleiben wie immer, Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie auf Aktien, Währungen, Indizes und Rohstoffe bei einem weltweiten Marktführer im Onlinehandel. Verlassen Sie sich auf 45 Jahre Trading-Expertise. Laden Sie sich jetzt die IG Trading App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis: 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.